Warum verschwenden wir unsere Zeit damit, uns über vermeintliche Makel und Andersartigkeiten zu ärgern? Wir sollten uns lieber auf unsere Stärken und Gemeinsamkeiten konzentrieren. Mit diesem Hammersatz wird man auf der Website von Ilka Brühl begrüßt und ich muss sagen, ich habe mich direkt willkommen gefühlt. Ilka ist heute auch zu Gast im Still und Stark Podcast und sie erzählt, weswegen sie lange Zeit ein ausgesprochen geringes Selbstwertgefühl hatte und warum sie sich heute so mag, wie sie ist. Viel Freude beim Hören.
Für die, die Mut über Angst stellen.
Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist.
Für die, die entschlossen ihren Weg gehen.
Für die, die still und stark sind.
Für dich.
Ja, liebe Ilka, herzlich willkommen im Still und Stark Podcast. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass ich dich heute endlich mal kennenlernen darf. Wir haben das ja schon so lange vor, aber jetzt ist es endlich wahr geworden. Und ich würde dich heute wahnsinnig gerne mal bitten, dass du uns erzählst, was deine Geschichte als Mutmacherin ist. Du bist Autorin, Illustratorin, aber du nennst dich eben selber auch Mutmacherin. Und deswegen würde ich mich total freuen, wenn du uns mal mit auf die Reise nimmst. Was ist deine Geschichte? Womit hattest du zu kämpfen, weswegen du dich früher vielleicht anders gefühlt hast?
Ja, super gerne. Hallo, ich bin Ilka, wie du schon gesagt hast. Ich bin 28 Jahre alt und wurde mit einer Gesichtsspalte geboren. Für die Leute, die den Begriff gerade ein bisschen komisch finden, das bedeutet irgendwie nicht, dass mein Gesicht richtig gespalten war oder so, wie das manchmal rüberkommt. Es heißt halt nur, dass es nicht ganz richtig zusammengewachsen war. Dass bei mir jetzt zum Beispiel der Teil zwischen Lippen und Augen, der war so ein bisschen aufgetrennt, nicht richtig zusammengewachsen. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Man kann das super gut operieren. Sicherlich war es für meine Eltern erstmal eine Überraschung, weil damals war einfach die Diagnosetechnik noch eine ganz andere. Man konnte das auf dem Ultraschall halt gar nicht erkennen. Und als ich auf die Welt kam, war es halt eine totale Überraschung für sie, dass ich auch direkt erstmal operiert werden musste. Aber das ist jetzt auch nichts, woran ich mich erinnere. Bei mir war das dann einfach, dass ich irgendwann so, ich weiß nicht, ich glaube, langsam in der Grundschule fingen die ersten Zweifel an. Also ich war ein sehr lebhaftes Kind. Ich war total aktiv, viel draußen. Ich habe zu ganz vielen Menschen auch den Kontakt gesucht. Ich war gar nicht, dass ich irgendwie ins Spiel geguckt habe und mich anders gefühlt habe. Es gab hin und wieder mal eine Situation, wo Leute was Komisches gesagt haben, aber es war schon eher wenig. Also ich glaube zwar auch, dass ich ein relativ selektives Gedächtnis habe und negative Dinge auch ganz gut ausklammere nach einer Weile und mich wirklich nicht mehr daran erinnere. Das ist mir aufgefallen, als mir im Rahmen meines Buchschreibeprozesses vor kurzem ein echt negatives Ereignis eingefallen ist, was ich hart verdrängt hatte und dann dachte, krass, wie kann man sowas löschen? Aber ansonsten habe ich es mir einfach selbst ziemlich schwer gemacht und mich lange anders gefühlt und vor allem jegliches Problem, was bei mir auftrat, halt immer auf diese Gesichtsspalte bezogen, wenn irgendwer mich ein bisschen doof angeguckt hat, wenn irgendwer einen fiesen Spruch gemacht hat, was auch immer. Es war natürlich immer, weil ich das hässliche Mädchen bin. Und wenn du schon so durchs Leben gehst, dann hast du auch die passende Ausstrahlung. Als ich irgendwann so 18, 19 war, habe ich eine Freundin kennengelernt und die hat ganz viel in mir ausgelöst, weil die zum ersten Mal eigentlich nicht nur gesagt hat, ja, ich verstehe dich und das ist doof, sondern auch aktiv geguckt hat, aber was kannst du denn auch vielleicht daran ändern? Das war ein ganz neuer Ansatz, den ich so noch nicht kannte aus meinem Leben. Und die dann zum Beispiel gesagt hat, schau mal, du ziehst dir immer so ganz dolle deinen Pulli über die Handgelenke und du gehst so gebückt, nenne ich es mal, alles in dir schreit, seht mich nicht, ich bin hier das Opfer, ich bin nicht cool. Und gerade Schüler, die nutzen das natürlich auch aus. Wobei ich halt nie Mobbing-Opfer war oder so, aber natürlich gehen sie anders mit dir um, wenn du so durchs Leben gehst. Und das war eine ganz, ganz spannende Erkenntnis.
Oh, Wahnsinn, dass du schon mit 18, 19 das Glück hattest, eine Freundin zu finden, die wirklich gesagt hat, nee, guck mal, jetzt schauen wir uns das mal an, wo sind denn deine Stärken und was können wir denn machen, damit du dich besser in deiner Haut fühlst? Total schön.
Mega schön. Deswegen hat sie ja auch einen ganz großen Platz in dem Buch halt, was ich schreibe, weil ich denke, das ist so ein Glück gewesen, dass ich sie da kennengelernt habe. Und das ist auch so, sie hat auch in so vielen Punkten mir einfach Mut gemacht, weil sie zum Beispiel eigentlich auch nicht mit sich zufrieden war, weil sie deutlich mehr gewogen hat, als sie es wollte. Aber sie hat sich wie selbstverständlich zwischen diesen Schichten an der Schule bewegt. Es war, in meinem Kopf gab es immer zu der Zeit ganz kleine Separierung zwischen den coolen und den uncoolen Kids. Das war so, ich habe jemanden gesehen, habe sofort geurteilt, okay, gehört zu den coolen, gehört zu den uncoolen. Ich selbst war natürlich ein uncooles Kind. Das gab es, glaube ich, in ihrem Kopf so gar nicht. Also sie hat einfach gesagt, das sind alles Menschen. Und mit all diesen Menschen kann ich reden und kann auch mit denen locker reden. Und dadurch, dass sie genauso war, kam sie halt auch echt bei allen richtig gut an.
Großartig. Also wirklich, wirklich bewundernswert. Ich muss sagen, also das habe ich mir jetzt erst so mit Anfang 30 hart erarbeitet. Diese Einstellung, wir sind alle nur Menschen und was ich von mir selber denke, ist entscheidend. Wow.
Ja, ich bin auch rückblickend, also in dem Moment kam, war das zwar hilfreich, aber da war mir gar nicht so bewusst, glaube ich, wie besonders das ist, dass sie mit in dem Alter schon so war. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr Bewunderung habe ich irgendwie dafür übrig, dass sie mir da auch so geholfen hat. Das hat, denke ich, auf jeden Fall schon was ins Rollen gebracht, dass ich angefangen habe, nicht mehr alles direkt so selbstverständlich da hinzunehmen, dass ich irgendwie komisch bin und die anderen sind natürlich alle ganz cool. Und dann hat es aber, glaube ich, nach so 2-3 Jahre gedauert. Und dann hatte ich ein Fotoshooting. Das hätte ich niemals gedacht, weil ich halt Fotos von mir gar nicht mochte. Ich habe extra immer auf Schulfotos total doof geguckt, damit auf gar keinen Fall meine Eltern diese Bilder kaufen und sie bei uns zu Hause hängen. Ich habe Fotos echt richtig gehasst, aber ich habe Fotografie schon immer geliebt. Also ich habe quasi Fotos von mir gehasst. Und dann habe ich mir irgendwann meine erste Kamera gekauft und habe wie so das gefühlvolle Fotografieren, nenne ich es einfach mal, für mich entdeckt und eine Fotografin entdeckt, die sehr authentische Porträts macht, die nicht immer so wie so ein Schulfotograf, so jetzt setz dich da hin und lächel, sondern lass einfach deine Seele raus nach dem Motto und ich drücke ab, wenn ich finde, dass es schön ist. Und ich wollte sie unbedingt kennenlernen. Ich wollte gar nicht unbedingt von ihr fotografiert werden, aber ich wollte eigentlich eher ihre Fotografie so gezeigt bekommen und auch so fotografieren. Und dann ist sie einmal nach Braunschweig gezogen, wo ich ja auch wohne, und hatte bei Facebook einen Aufruf, dass sie da halt noch gar keinen kennt oder wenige kennt und auch vor allem keinen zum Fotografieren. Und wer Lust hat, der kann doch einfach mal ein paar Bilder schicken und dann könnte man sich treffen. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich die Wahl. Entweder ich springe über meinen Schatten und lasse mich fotografieren, aber lerne dafür mein Idol kennen, nenne ich es jetzt mal, oder ich kneife. Und dann habe ich irgendwie so ein paar Selbstporträts von mir gemacht, mit denen ich mich dann da beworben habe. Und sie hat super schnell geantwortet, was ich schon mal gar nicht gedacht hätte. Hat auch positiv geantwortet, dass sie mein Gesicht sehr spannend findet und sich super freuen würde, wenn ich in den nächsten Tagen mal vorbeikomme. Und es war halt direkt so, okay, in den nächsten Tagen, das klingt nicht so wie, ja, lass das irgendwann mal machen, so als Ausrede, sondern so wirklich so, ja, komm doch in den nächsten Tagen gleich vorbei. Und das fand ich richtig krass, dass sie das ernst zu meinen schien. Auf dem Weg zu dem Shooting, ich hatte wirklich so eine riesige Reisetasche dabei. Ich hatte wahrscheinlich meinen ganzen Kleiderschrank dabei, da ich irgendwie dachte, ich muss perfekt vorbereitet sein. Und ich habe an jeder Straßenecke, und das ist wirklich keine Metapher, ich habe an jeder Straßenecke angehalten und habe überlegt, gehe ich weiter? Was bilde ich mir hier überhaupt ein? Ich werde gleich klingeln, sie wird die Tür öffnen, wird irgendwelche falschen Fotos halt vorher geöffnet haben und sagen, oh, wer bist du denn? Mit dir habe ich aber nicht gerechnet. So war es dann natürlich nicht. Ich habe mich irgendwie aufgerafft, weiterzugehen und es war ein richtig schöner Tag. Es war einfach herrlich. Sie hat mich ja so auch angelitten irgendwie so, das mach doch mal vielleicht das oder so, aber nur, wenn es sich für dich gut anfühlt. Und am Ende sind so gefühlvolle Bilder entstanden, die dazu beigetragen haben, dass daraus viele weitere Shootings resultiert sind. Und ich einfach irgendwann gemerkt habe, so wie ich bin, bin ich auch voll gut und keiner muss auf eine bestimmte Art aussehen. Und wo ich erst auch so realisiert habe, dass uns unser Schönheitsideal total antrainiert ist.
War das so das erste Mal, wo du so ein Erlebnis hattest, bei dem du gemerkt hast, ja, okay, ich habe jetzt trotz dieser Selbstzweifel Mut bewiesen und das hat sich total gelohnt?
Ja, also es gab bestimmt auch mal kleinere Situationen davor. Also mir fallen so ein paar ein, aber nichts in dieser Dimension. Das war schon das Größte. Und was dann natürlich auch immer so, was man immer im Kopf hat, ne? Wenn ich das geschafft habe, dann kann ich noch mehr schaffen.
Ja, total gut. Ich würde gerne kurz nochmal nachfragen, weil du vorhin gesagt hattest, ich wurde nie gemobbt. Das wollte ich nämlich auch gerne wissen. Also hattest du gar nicht so extrem diese Ablehnung von außen erfahren, sondern für dich war eher das größere Problem, dass du dich selbst einfach total abgelehnt hast, richtig?
Mhm. Also, wie gesagt, ich will es immer nicht beschwören, weil ich wirklich dieses sehr selektive Gedächtnis da habe. Und ich weiß zum Beispiel, aber das ist eine Geschichte, die ich halt heute anders in Erinnerung habe, als ich sie damals erlebt habe, dass ich in der 10. Klasse muss das gewesen sein. Gab es sogar wirklich mal eine Klassenkonferenz an meiner alten Schule, weil ich da das Gefühl hatte, dass 2, 3 Schüler irgendwie immer doofe Sachen gesagt haben, dass sie doof zu mir waren. Hab mich da schon irgendwie so ein bisschen gemobbt gefühlt, wobei ich jetzt heute, wo ich weiß, wie Mobbing sein kann, das halt auch wahrscheinlich gar nicht mehr als Mobbing bezeichnen würde, aber ich habe mich einfach belächelt und ausgelacht und nicht akzeptiert gefühlt. Da hatte ich mir zu dem Zeitpunkt, aber das war auch meiner Meinung nach ein absoluter Schrei einfach nach Aufmerksamkeit. Ich wollte mich nie ernsthaft verletzen oder so. Habe ich mir halt in den Arm so ganz, ganz oberflächlich geritzt, irgendwie fuck 10a, also 10a war halt meine Klasse. Und das war aber, das siehst du auch heute nicht mehr. Also das zeigt ja schon, dass das kein, ich weiß noch, als ich den Schmerz gespürt habe, dass ich direkt so war, oh, kann ich jetzt da irgendwie raufhaben, ohne dass es wehtut? Und ja, meine Mama hat es dann halt gesehen und es ist im Prinzip eingetreten, was ich natürlich irgendwo unterbewusst gehofft hatte. Sie hat mit der Klassenlehrerin geredet und so. Und einerseits wollte ich das irgendwie alles und habe mich ja auch nicht akzeptiert gefühlt. Andererseits war es mir aber auch von Anfang an sehr unangenehm, weil ich ja auch irgendwie jetzt nicht, dass ich diese Schüler so doof darstellen lassen wollte und auch wusste, es wird natürlich auch meine Position in der Klasse nicht verbessern, wenn ich da jetzt irgendwie gegen 3 Schüler so rumstänke. Also es war ein ganz großer Zwiespalt, in dem ich mich da befunden habe. Aber ansonsten, bis auf das, erinnere ich mich nicht an, also Mobbing auf gar keinen Fall, das ist ja was Längerfristiges und Gezieltes, nur höchstens an einzelne fiese Sprüche von irgendwelchen Idioten, aber auch nicht mehr, würde ich sogar sagen, als andere Menschen aus anderen Gründen auch in ihrem Leben schon erdulden oder tragen mussten.
Es ist nämlich so interessant, weil es ist ein doofer Vergleich, Vergleiche sind immer doof, aber wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich hatte ja im Prinzip auch keinen Grund irgendwie schüchtern zu sein. Also keinen objektiven Grund irgendwie, aber ich hatte trotzdem immer diesen Feind in meinem Kopf, wo ich mich selber halt abgelehnt habe. Und du hast gesagt, du warst früher ein wahnsinnig lebhaftes Kind, ganz unbeschwert und dann ging die Schule los und plötzlich, zack, kamen diese Ängste dazu. Wie haben sich deine Ängste denn auf dein Leben oder auf deine Persönlichkeit ausgewirkt?
Also ich hatte immer so meine Komfortzone, auch immer meine Freunde, das war dann so quasi meine Komfortzone. Das heißt, ich war nie allein. Ich habe mich auch immer mit Leuten verabredet oder so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe mich zurückgezogen, dann war das nicht, dass ich dann wirklich gänzlich alleine war. Aber je älter ich wurde, also die Grundschule war echt noch eine gute Zeit. Und dann, je näher man so an die Pubertät kam, sage ich mal, desto weniger habe ich mir selbst einfach zugetraut und habe mich nur noch so in meinen ganz gewohnten Bahnen bewegt, in denen ich die Leute einfach seit vielen Jahren kannte und mich total sicher gefühlt habe. Wenn ich dann aber in eine Situation kam, wo ich die Leute nicht kannte, eine Feier oder was weiß ich, da habe ich halt gemerkt, dass ich da echt gar nicht klarkomme, dass ich mich nicht traue, irgendwie anzusprechen, dass ich so immer das Gefühl habe, alle in diesem Raum starren mich an und denken, das ist ja das hässliche Mädchen und habe deswegen eben auch solche Situationen vermieden. Ich hatte in der Zeit auch relativ früh meine erste Beziehung mit 14, weil ich die, glaube ich, so krampfhaft gesucht habe, weil ich mich so unliebenswert gefühlt habe, dass ich so den Erstbesten einfach so genommen und nicht mehr loslassen wollte. Und deswegen war ich auch richtig, richtig eifersüchtig, was ich danach auch nie wieder hatte zum Glück. Das war ganz ungesund und da können dir auch noch so viele Leute, deine Eltern, deine Freunde immer wieder sagen, es gibt keinen Grund dafür. Ich hatte es einfach, weil ich mich so austauschbar gefühlt habe und dachte, da habe ich endlich einen Blöden gefunden, so nach dem Motto, der mich nimmt, das finde ich nie wieder, den darf ich nicht loslassen. Genau, das waren so Zeichen, die mir halt gezeigt haben, wie ich mich verändert habe.
Was würdest du denn sagen? Ich denke mal, da können sich jetzt ganz viele mit identifizieren. Ich mich ehrlich gesagt auch, dass man so wahnsinnig ins Außen guckt und so sehr nach Bestätigung sucht, weil man selber einfach sich so sehr hasst, in Anführungsstrichen. Und welchen Tipp würdest du anderen geben, die jetzt sagen, Mensch, ich befinde mich da auch und ich weiß aber nicht, was ich machen soll. Was kann ich ändern?
Ich finde Tipps generell immer ein bisschen schwierig, weil einfach jeder Mensch anders ist. Aber natürlich gibt es so ein paar Sachen, die ich finde einfach wichtig für sich selbst, dass man Tipps halt immer als etwas sieht, wo man so die ausprobieren darf und verschiedene am liebsten, damit man halt guckt, was für einen selber passt und dann schaut, okay, wie so ein Buffet, das passt zu mir. Aber siehst du ja auf jeden Fall auch so, dass So meinte ich das nicht.
Nee, es ist voll gut, dass du das gerade sogar mit dem Buffet gesagt hast. Ich finde dieses Wortbild genial. Ich habe das auch in der Einleitung von meinem Buch nämlich reingeschrieben und gesagt, hey, wenn du dieses Buch liest, machst wie bei einem Buffet, was dir passt, nimmst du auf den Teller, findest es gut, was nicht, lässt du einfach liegen. Genau.
Super. Also ich würde sagen, auf jeden Fall sich fragen, wo kommen denn diese Bilder her? Gibt es wirklich einen so von außen immer wieder diesen Input, dass mir irgendwie jemand das Gefühl gibt, falsch zu sein, oder mache ich das vielleicht eher selber? Wenn ich halt herausfinde, das ist zum Beispiel immer der und der oder immer die und die, dass man ganz bewusst versucht, den Kontakt zu diesen Personen zu minimieren oder irgendwie das Gespräch sucht, vielleicht auch mit professioneller Hilfe oder also je nachdem, wenn es im schulischen Kontext ist oder so, dass man schon mal schaut, okay, wenn die Ursache außen ist, dass man da auf jeden Fall einen Riegel vorschiebt, dass diese Person diesen Einfluss auf dich gar nicht mehr haben kann. Wenn es aber so ist wie bei uns beiden, dass wir halt selbst unser Gegner sind, dann hat das natürlich auch ganz, ganz viele Ursachen. Zum Beispiel tat es mir nicht gut, das habe ich aber auch zu spät gemerkt. Viele Sendungen, die ich im Fernsehen gesehen habe, taten mir nicht gut. Bestimmte Modelformate oder so, wo so sehr aufs Aussehen fixiert wird und wo wunderschöne Menschen miteinander verglichen werden und gesagt wird, du bist ja aber nicht so schön, weil du noch ein Kilo mehr wiegst oder was weiß ich. Das tat mir gar nicht gut, aber das habe ich in dem Moment nicht realisiert. Ich habe diesen Gossip einfach gerne geguckt und halte sowas seitdem irgendwie so ein bisschen aus meinem Leben fern. Ich hatte die Tage zufällig in sowas reingesappt und irgendwie in 5 Minuten fiel dreimal die Aussage einfach in so einem Dating-Ding. Ja, die mag ich, weil die ist blond. Die mag ich, weil die sieht gut aus. Aber ihr sagt nichts über den Charakter. Das ist so traurig. Und natürlich, wenn ich das mit 14 die ganze Zeit mir gegeben habe, denke ich auch, es geht nur um das Aussehen. Also tut es total gut, einfach mal zu sortieren, mit was umgebe ich mich denn, auch auf Instagram. Ich sortiere regelmäßig aus, wenn ich das Gefühl habe, ich folge Menschen, die mir gar nicht gut tun, und folge auch ganz bewusst Menschen, die total vielfältig sind, und merke, dass sich dadurch mein Schönheitsempfinden sehr geändert hat. Ich folge zum Beispiel vielen Menschen, die auch dickere Leute fotografieren oder einfach Menschen, die total unterschiedlich sind, und kann jetzt wirklich von Herzen sagen, dass ich die eigentlich alle richtig schön finde, weil das nur antrainiert ist, was wir schön finden, weil wir das halt immer sehen oder so. Das wären jetzt zum Beispiel so Tipps, wenn man selbst sein Gegner ist oder mit seinem Aussehen so struggelt. Und vielleicht, das kann man halt nur so schlecht hervorrufen oder die bewusst in sein Leben holen, ist so eine Freundin natürlich finden, so ein Support, wie ich hatte, dass man vielleicht auch einfach mal wen fragt. Du, angenommen, ich bin auch mit daran schuld, wie es mir geht. Wenn man das, vielleicht glaubt man das in dem Moment gar nicht unbedingt, weil man natürlich das auch nicht gern hört, aber wenn du mir jetzt wirklich einen Ratschlag geben könntest, was ich machen könnte, damit ich, weiß ich nicht, irgendwie selbstbewusster wirke, oder ich weiß nicht, wie man es am besten formulieren würde, weil ich hatte die Freundin ja zum Glück einfach von mir aus, aber dass man so ein Gespräch vielleicht sucht mit Leuten, wo man weiß, die sind ehrlich zu mir und die gucken dann mal, ob ihnen irgendein Unterschied an mir auffällt, ob ich irgendwie gebückter gehe halt oder so.
Voll gut. Wie ist das denn bei mir gewesen? Also ich habe mich niemandem anvertraut, nicht wirklich. Erst später, mit 17 habe ich Timon kennengelernt. Dem habe ich mich dann auch anvertraut, aber davor die Jahre halt war da niemand. Und ich habe mich auch selber immer als dieses arme kleine Opfer gesehen. und da ist es dann natürlich auch schwierig, aus dieser Position heraus, wenn man sich selber so mit seiner Opferrolle verheiratet hat, ist es natürlich sehr schwer zu sagen, Mensch, kann es da nicht vielleicht auch noch eine andere Perspektive geben? Ist das wirklich so? Bin ich hier wirklich das arme Opfer, das dem das alles nur zustößt? Ne? Also das Leben passiert dir ja in dem Moment einfach nur und du hast ja keine andere Wahl. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz schwer, erstmal da rauszukommen. Also ich muss auch sagen, bei mir waren es dann auch Bücher, wo ich dann eben auch Psychologiebücher und sowas gelesen habe, wo ich gemerkt habe, ich bin ja gar nicht machtlos. Ne?
Ja.
War das bei dir auch so? Hattest du da auch viel dir durch Lesen dann auch erarbeitet? Oder hattest du wirklich einfach diesen Durchbruch, weil du sagtest, ja, meine Freundin ist da ein ganz anderer Typ und die hat mir da wirklich die Augen geöffnet?
Ja, das war wie so eine Mischung. Also ich erkenne mich auf jeden Fall in einigen Teilen wieder, weil ich ja eben auch mich so als dieses Opfer gesehen habe. Und bei mir war es dann aber eher eine Situation erstmal, die mir nochmal so, was sag ich, wie so ein Aha-Erlebnis. Das war in meiner Ausbildungsgruppe. Ich habe nämlich ein duales Studium gemacht und da mache ich dann ja auch eine Ausbildung. Und da ich aus dem Maschinenbaubereich komme, waren da halt fast nur Jungs in der Ausbildungsgruppe, die einfach einen anderen Umgangston hatten, als ich es kannte. Aber auch unter sich, also die waren zu sich genauso frech. Das war für die keine Art zu sagen, ich mag dich nicht oder so. Wenn die dich quasi, ich sag mal, beleidigt haben, hieß es eigentlich, dass sie dich mögen. War für mich total ungewohnt. Und ich kam am Anfang gar nicht mit klar. Und die ersten 2 Monate bin ich dauernd nach Hause gegangen und war super unglücklich. Ich dachte, wieso passiert mir das denn jetzt schon wieder? Und ich war so in dieser Opferrolle. Ich dachte, es kann nicht sein. Immer erwischt's mich, so nach dem Motto. Und irgendwann habe ich aber auch gesagt, ich weiß auch wirklich nicht, es war wirklich von einem auf den Tag, wo ich gedacht habe, aber in all diesen Geschichten, wo irgendwas Ungerechtes dir irgendwie anscheinend immer zustößt, was ist denn da die Konstante? Das bist du. Es kann doch nicht sein, dass zufällig verschiedenste Menschen auf der Welt, die gar nichts miteinander zu tun haben, sich irgendwie alle gegen dich verschwören, dass die wahrscheinlich bist du einfach gerade die das Problem ist. Und dann habe ich ja so begonnen und gedacht, ja, was wäre denn, wenn ich da und da anders gehandelt hätte? Und vielleicht wäre dann das und das resultiert. Aber natürlich kann man nicht von einem auf den Tag sich einfach ändern. Und deswegen wusste ich dann schon mal, dass irgendwie ich selbst einen großen Einfluss drauf habe. Ich habe zu dem Zeitpunkt halt auch kein Buch dazu gelesen oder so. Aber ich brauchte eine Hilfe, um mir das auch in den Situationen zu sagen, dass ich dann auch wirklich anders handle. Und dann habe ich mir mein Mut-Ich erschaffen. Ich habe mir einfach überlegt, wie wäre ich denn, wenn ich wirklich so wäre, dass ich mich total mag und dass ich auch glaube, dass das eine Variante ist, die ja eben keine Opferhaltung hat, mit der andere Menschen auch gut klarkommen. Und dann habe ich eben die Mut-Ilka erschaffen. Und immer, wenn ich da saß und die haben wieder so einen Spruch gemacht und ich habe mich total persönlich angegriffen gefühlt, habe ich immer überlegt, wie würde jetzt die Person handeln, die ich so sein will. Die habe ich wild kombiniert aus Eigenschaften, die ich mag, und habe auf mich ganz viel an so positive Eigenschaften von Freunden, die habe ich quasi alle zusammengewürfelt. Und dann habe ich, anstatt irgendwie mich eingeschnappt in die Ecke zu setzen, habe ich dann einfach irgendwie einen frechen Spruch zurückgemacht oder so und habe gemerkt, dass sie voll gelacht haben und dass das richtig gut ankam. Und damit will ich auf gar keinen Fall dazu aufrufen, dass man sich verstellen soll, aber dass man einfach ruhig mal was ausprobiert und schaut, wenn ich das jetzt nicht als persönliche Beleidigung auffasse, sondern dementsprechend anders reagiere, wie reagieren die denn dann wieder?
Ich glaube, das ist voll der gute Tipp. Also wirklich, das hat auch gar nichts mit Verstellen zu tun. Das ist ja wie so ein alter Ego, das man dann hat. Ich glaube, über Beyoncé habe ich das mal gelesen, dass sie das auch gemacht hat. Man würde das gar nicht annehmen, dass jemand wie Beyoncé jetzt irgendwie nicht so gerne im Rampenlicht oder sowas steht, aber sie hatte sich dieses alter Ego Sasha Fierce deswegen geschaffen, weil sie dann auf der Bühne einfach jemand ganz anderes war und damit besser zurechtkam dann so. Würde man überhaupt nicht annehmen. Das fand ich total faszinierend und daran erkennt man, dass das ja auch wirklich funktioniert und dass man dann nach und nach da dann eben auch sich quasi freischwimmt von seinen Ängsten mit Hilfe dieses alter Egos.
Total spannend. Vor allem finde ich es auch immer sehr spannend, wenn du zum Beispiel aus dem Bereich ja schon Bücher gelesen hast und jetzt auch den Begriff Alter Ego kennst oder das mit Beyoncé weißt, wie so Sachen, die man liest und Sachen, die ich jetzt auf so eine natürliche Weise einfach erlebt habe, sich dann wirklich verbinden. Und das zeigt ja, das ist total wahr. Also ich kann das ja nicht zufällig gespürt haben und Beyoncé auch oder so. Also es wirkt ja dann wirklich. Und auch das mit Beyoncé finde ich das perfekte Beispiel, weil es eben zeigt, so viele Menschen haben eigentlich irgendwelche versteckten Zweifel, Probleme mit sich. Das war für mich auch so eine super wichtige Erkenntnis, das an sich zu zweifeln, was total Normales ist, und dass zum Beispiel auch ein symmetrisches Gesicht zu haben nicht die Lösung wäre, dann wäre ich nicht irgendwie glücklicher. Das sehe ich zum Beispiel an meiner Schwester. Meine Schwester ist, für mich war das immer so, ja, wie so ein schlechter Scherz, dass sie mir so vorgesetzt wurde, so hättest du auch aussehen können, so war es früher. Und jetzt denke ich irgendwie, einfach erstens ja gar nicht mehr so und zweitens sehe ich ja auch, dass meine Schwester andere Probleme im Leben hat und dass sie vielleicht ein symmetrisches Gesicht hat, aber das, ja, also es ist ja nicht grundsätzlich besser, ihr Leben dadurch.
Nee, genau. Du hast quasi wirklich einfach dein Fokus verschoben, richtig?
Ja, genau, total.
Und was würdest du denn sagen, was ist dir heute alles möglich, weil du damals angefangen hast, dein Denken zu verändern, was früher nie möglich gewesen wäre?
Das klingt immer total übertrieben, zu sagen, mir ist jetzt alles möglich. Aber ein bisschen so empfinde ich es tatsächlich. Also klar, ich kann jetzt irgendwie wahrscheinlich kein Leistungssportler mehr werden oder so, wenn ich das nicht schon seit Kindheit mache, ne? So die typischen Sachen halt. Aber im normalen Rahmen ist mir einfach wirklich alles möglich. Also ich bin immer wieder erstaunt, was alles geht. Ich habe jetzt gerade Sport einfach angeführt als Beispiel, weil ich tatsächlich früher ein extremer Sportmuffel war. Und ich würde auch sagen, brauche nicht viel Sport in meinem Leben, aber ich kann langsam Spaß dabei empfinden. Das ist auch eine neue Erkenntnis für mich. Ich kann auf Leute zugehen, aber das Schöne bei mir ist, ich weiß, ich kann das alles und ich glaube da auch ganz fest darin, aber ich gebe mir auch ganz oft die Erlaubnis, es trotzdem nicht zu tun. Also es ist einfach zu sagen, nur weil ich jetzt alles kann und weil ich jetzt, ich sehe ja auch natürlich diese ganzen tollen, inspirierenden Persönlichkeiten von Instagram. Ich könnte jetzt ja auch ein digitaler Nomade werden. Ich könnte auch nach Bali gehen und ne? Nein, das ist, aber ich kann das, klar. Aber warum sollte ich? Das ist nicht mein Weg. Es ist gar nicht das, was ich will.
Das finde ich richtig schön, was du gerade gesagt hast. Das ist für mich auch der Inbegriff von Freiheit, dass ich sagen kann, ich könnte das alles tun, weil mich meine Ängste nicht mehr daran hindern. Also ich habe mich quasi freigeschwommen. Die Ängste behindern mich nicht mehr in meinem Wachstum. Ich kann machen, was ich möchte. Aber ich muss es nicht, nur weil ich es kann. Ich kann mich auch dagegen entscheiden. Das finde ich nämlich auch ganz wichtig. Das sage ich auch immer wieder anderen. Man muss nicht jedes Potenzial ausschöpfen, das man hat. Es ist natürlich klasse, wenn man sich selber nicht limitiert, weil du hast ja Träume und Wünsche und Ziele und du möchtest die ja umsetzen und nicht dich länger von deinen Ängsten bremsen lassen. Aber trotzdem heißt das nicht, weil ich jetzt Angst habe, in eine Achterbahn zu steigen, heißt das nicht, ich muss das unbedingt machen, weil ich muss jetzt hier jedes Fünkchen Angst, das noch in meinem Körper steckt, hier bekämpfen. Das ist damit halt nicht gemeint. Ich kann auch bewusst sagen, nein, es ist nicht wichtig für mich.
Ja, voll. Und das finde ich so schön, dass man das, das ist für mich dann eigentlich echt so dieses Endlevel, wenn man da ist, wo man sagt, okay, und das mache ich, weil ich das möchte, von Herzen möchte, weil das auch ein innerer Wunsch ist und keiner, der mir irgendwie auferlegt wurde durch soziale Konventionen oder Social Media oder so. Das ist einfach so die Stufe, wenn man es dahin geschafft hat, dann kann man einfach so ganz freies, selbstbestimmtes Leben leben.
Genau. Ja, richtig, richtig schön. Du, ich würde gerne noch einmal kurz fragen. Du hast es jetzt nämlich schon mehrmals angesprochen. Jetzt muss ich nochmal nachhaken. Du hast von deinem Buch gesprochen. Du hast vor kurzem ein Buchmanuskript abgegeben. Kannst du darüber ein bisschen mehr verraten? Darfst du das?
Ja, tatsächlich arbeite ich gerade also an im Prinzip 3 Büchern. Deswegen ist es immer so ein bisschen tricky, wenn ich von dem Buch rede. Das Buch, auf das ich mich jetzt die ganze Zeit bezogen habe, da darf ich fast noch gar nichts drüber sagen, aber ich sage einfach mal, es ist eine Art Biografie. Da ist das Manuskript auch noch nicht abgegeben. Das muss ich bis Ende August fertig schreiben und dann ist das im Frühjahr 2021 erscheint das bei einem Verlag. Das Buch, was ich abgeschlossen habe, ist mein Bilderbuch für Kinder.
Ja, genau. Das meinte ich, glaube ich.
Okay. Genau, das ist mein absolutes Herzensprojekt. Da habe ich ja vor 2,5 Jahren ungefähr mit angefangen, weil ich einfach irgendwann gesagt habe, dass ich mal Bücher auf jeden Fall machen möchte. Das, zu dem Zeitpunkt dachte ich noch nicht mehr daran, das irgendwie beruflich zu machen, aber ich wollte auf jeden Fall einfach ein paar Bücher in die Welt tragen, weil mir Bücher unheimlich viel geben. Bücher haben einen ganz großen Bestandteil in meinem Leben und ich auch gerade als Kind viel Kraft aus Geschichten geschöpft habe. Also so Sachbücher oder so haben mich in dem Alter jetzt, also so außer irgendwie Vulkane oder sowas, aber ich habe ja keine Sachbücher zur Persönlichkeitsentwicklung gelesen. Aber so aus Geschichten irgendwie eine positive Message rausziehen, das hat mir immer sehr viel Kraft gegeben. Aber ich habe mich selbst nie so in Büchern wiedererkannt und habe auch wenig, weiß ich nicht, so Lebensentwürfe gesehen, die fernab von dem Klassischen sind. Und deswegen habe ich mir halt in den Kopf gesetzt, Kinderbücher rauszubringen, in denen ich Kindern ihren Träumen bestärke, weil ich finde, Kinder haben diese ganzen Träume ja noch und dann werden sie ihnen irgendwann so genommen durch den Alltag meistens. Sondern sagt, nee, du musst doch was machen, womit man Geld verdienen kann oder so. Und zusätzlich fehlen mir halt auch einfach ganz viele Menschen, dass die repräsentiert werden in Bilderbüchern, seien es Menschen mit bestimmten Behinderungen oder einfach auch, dass das die Hauptprotagonistin nicht immer das hübsche kleine Mädchen mit dem blonden Zöpfchen sein muss oder so. Und deswegen arbeite ich halt, also ich habe schon ganz viele Ideen für Folgebände. Jetzt im ersten ist es tatsächlich eher abstrakt, weil ich die Message gar nicht immer, also ich will das quasi nicht so auf dem Silbertablett servieren, dass ich jetzt irgendwie die Protagonistin mache, dass die mir irgendwie ähnlich sieht oder dann hat die ein Problem mit ihrem Aussehen oder so. Deswegen ist der Kater tatsächlich mein Protagonist, der vegetarisch leben möchte, also er ist Vegetarier und sein Traum ist, Meisterkonditor zu werden. Natürlich wird der Arme dafür ganz schön ausgedacht von den anderen Katzen. Kein Fleisch und dann auch noch dieser Traum, Bäcker zu werden.
Wie süß.
Aber natürlich wurschtelt er sich so durch das Leben und kommt da am Ende ziemlich gut mit bei weg. Und die anderen Katzen werden sich noch ganz schön wundern.
Das klingt total schön.
Ja.
Ehrlich gesagt möchte ich das auch lesen.
Total gerne. Ich lese wirklich viele Bilderbücher. Ich bin überzeugt, dass die Menschen hier in Braunschweig in den Buchladen denken, dass ich eine fünfköpfige Familie habe, weil ich so oft Bilderbücher kaufe. Aber ich kaufe die alle für mich.
Ja, finde ich auch richtig gut. Ich habe mir damals auch für mich selber Goodnight Stories for Rebel Girls gekauft. Ich weiß nicht, ob
toll.
Ach gut, kennst du. Ja, ich finde das nämlich auch so genial. Und da kann man als erwachsene Person auch einfach so wahnsinnig viel mitnehmen. Ich bin auch ein sehr visueller Mensch, muss ich dazu sagen. Also wenn ein Kind was daraus lernen kann und diese grundlegenden Sachen, ne, diese grundlegenden Dinge wie Diversität ist gut, Vielfalt ist gut, es ist schön, dass jeder so ist, wie er ist, und das ist wichtig, weil jeder hat etwas zu geben und wir ergänzen uns alle. Wenn man, das kann man als Erwachsener doch auch lesen. Das ist ja, was vielen von uns auch abhanden gekommen ist, sich einfach auf dieses Wesentliche mal wieder zu besinnen und zu lernen, okay, wir sind alle gut so, wie wir sind.
Voll, genau das. Also deswegen ist das Buch auch immer, wo ich sage, ich mache Bilderbücher für groß und klein. Das ist nicht limitiert aufs Alter.
Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Und ich freue mich natürlich auch sehr auf deine Biografie.
Dankeschön.
Und ich bedanke mich an dieser Stelle auch auf jeden Fall schon mal für deine vielen, vielen wertvollen Erfahrungen. Ich finde das unglaublich schön, wie du mit deiner Geschichte einfach uns allen hilfst, uns mehr selbst anzunehmen. Man muss ja auch mal sagen, es ist ja auch wichtig, dass es so Leute gibt wie dich, die sich eben trauen zu sagen, ich stelle mich da jetzt hin im Internet, ne, wo man vielleicht auch ab und zu mal nicht so schöne Sachen abbekommt oder vielleicht sogar Hass abbekommt und sagt, ich mache das aber trotzdem, weil ich möchte anderen helfen, die sich auch so fühlen wie ich.
Danke, das sind super liebe Worte und die kann ich auch nur zurückgeben, weil du machst ja genau das Gleiche und ich finde, es ist genauso wichtig, was du machst. Wir haben ja zwar natürlich einen anderen Hintergrund, aber es ist am Ende ja, dass wir ihnen zeigen wollen, dass sie so halt gut sind, wie sie sind und dass sie sich nicht wegen einer Sache, die vielleicht gesellschaftlich erstmal weniger anerkannt ist, irgendwie schämen müssen oder so.
Genau. Vielen, vielen Dank.
Super gerne.
Darf ich dir zum Schluss noch eine Frage stellen? Ich mache das immer ganz gerne bei Interviews. Eine Frage komplett so off-topic.
Gerne.
An welchen Ort könntest du jedes Wochenende fahren, ohne dich jemals zu langweilen?
Cambridge.
Cambridge. Jedes Wochenende Cambridge. Wann warst du da mal? Warst du da schon öfter?
Nee, es war auch eine spontane Antwort. Cambridge hat mich total fasziniert. Da war ich letztes Jahr mit meinem Freund. Ich bin noch nicht viel rumgekommen, muss ich dazu sagen. Aber ich habe eine ganz große Großbritannien-Liebe. Also davor war einer meiner Lieblingsorte London. Und dann waren wir aber letztes Jahr in Cambridge und haben da so ganz toll in so einem Zigeunerwagen geschlafen und so. Das war die Überraschungsreise, die er mir geschenkt hat. Und ich hatte das Gefühl, obwohl ich noch nie in dieser Stadt war, ich komme da an und ich bin zu Hause. Das war ganz merkwürdig. Und deswegen habe ich jetzt Cambridge gesagt.
Finde ich sehr, sehr spannend. Cool. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Und alles Liebe auf jeden Fall für dich und viel Freude noch mit deinem Buchmanuskript. So.
Vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte und dir auch alles Liebe.
Wir hoffen, du konntest eine große Portion Mut aus dieser Folge für dich persönlich mitnehmen. Und wenn du jetzt mehr über Ilka und ihre Arbeit erfahren möchtest, dann kann ich dir ihren Podcast Du bist wunderbar sehr ans Herz legen. Du findest sie außerdem im Internet auf ilka-brühl.de und auf Instagram @ilka-brühl. Du kannst natürlich auch in den Shownotes gucken, dort sind auch alle Kontaktmöglichkeiten zu Ilka nochmal verlinkt. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Spoiler-Alarm. Ilka teilt ihre besten Tipps für mehr Mut auch in Timons und meinem neuen Buch. Wir haben sie nämlich interviewt für Trau dich, Mut steht dir, das am 23. Juli bei Aas Edition erscheint. Und das Schöne ist, du kannst es dir jetzt schon vorbestellen und dir on top sogar noch ein richtig tolles Goodie sichern. Und wie das geht, das erfährst du auf Vanilla Mind oder über den Link in unseren Shownotes. Dort erklären wir ganz genau, wie du deinen Vorbestellungsbeleg hochladen kannst und was sich in dem tollen Goodie eigentlich alles befindet. So, das war's wieder von uns und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann!